Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Hier sind wir wieder, ihr Lieben. Willkommen bei Popcorn Culture. Ich sitze hier, das müssen wir eigentlich feiern, lieber Jay. Ich sitze hier mit Jakob Friedrichs in unserem RevLab Studio.
Ich bin zum ersten Mal hier.
Ja, zum ersten Mal sonst, live und in Farbe.
Genau, sonst immer nur per Zoom aufgenommen. Oder die ersten beiden Folgen, die wir mal zusammen gemacht haben, da warst du bei mir zu Hause.
Stimmt, ja, stimmt. Da waren wir bei dir im Keller. Ja. Haben wir aufgenommen, genau. Weil ihr irgendwie noch Pandemie hattet oder genau. So, gell? Das war noch
Leftover und Dark haben wir da gemacht. Ne?
Ja, stimmt.
Und jetzt hier, also ich meine, bei euch ist ja schon echt geil, muss ich ja sagen. Das ist, wenn man so gewohnt ist, im Wohnzimmer aufzunehmen, seine Podcasts und dann hier hat das so richtig so ein bisschen Studioatmosphäre. Das ist schon
Ja.
Manu.
Ja, also ich freue mich sehr, ich feiere das und heute wird's ja auch feierlich. Es ist unsere Weihnachtsfolge
genau.
Von Popcorn Culture. Da haben wir uns gedacht, was passt zu Weihnachten? Lass uns über Kriege sprechen. Oh Gott. Nein, wir sind eigentlich von diesem Film Im Westen nichts Neues auf die Idee gekommen, von da ausgehend mal über dieses Kriegsfilm-Genre zu sprechen.
Genau.
Du hast den Film gesehen.
Ja. Ja, ich habe den gesehen gerade kürzlich und war schon sehr beeindruckt, weil das mal wieder ein wirklich tiefer und saugut gemachter Antikriegsfilm ist. Also wirklich eine, wo du in jeder Minute die Schrecken des Krieges siehst und du immer wieder nur denkst, oh Gott, wer ist jemals auf die Idee gekommen, solch einen Wahnsinn zu veranstalten, sozusagen. Und das transportiert der Film wirklich sehr, sehr gut. Und irgendwie habe ich gedacht, als ich den gesehen habe, darüber würde ich gern mal mit dir reden. Mhm. Und natürlich auch über das ganze Genre, Kriegsfilm, Antikriegsfilme und so weiter. Und ich meine, es ist ja nun auch gerade in Europa Krieg. Also das ist dann auch noch so. Und irgendwie habe ich gedacht, also ich hatte das war ja mein Vorschlag, das zur Weihnachtsfolge zu machen, weil ich dachte irgendwie, ja, Weihnachten macht man immer so süßlich und so. Mhm. Aber immerhin sagt der Engel ja den Hirten auf dem Feld, Friede auf Erden, oder die Engel singen das, ne?
Ja.
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen singen sie den Hirten und dann 2000 Jahre später ist immer noch Krieg oder gibt's immer noch Kriege und so. Also irgendwie habe ich gedacht, das wäre mal eine andere Art von Weihnachtsfolge.
Ja.
Deswegen habe ich dir das so vorgeschlagen und ich hatte gar nicht gehofft, dass du sagst, ja, das machen wir. Ich hatte gedacht, oh Gott, das ist dir vielleicht zu weird oder so.
Nee, ich finde eben, das ist natürlich die ernsthafte Unterseite oder der ernsthafte Kontext, in dem auch das Gespräch über Kriegsfilme an Weihnachten stattfindet. Also es gibt Menschen auf dieser Welt und die sind nicht allzu weit entfernt, die diese Weihnachten tatsächlich in einem Kriegszustand feiern müssen und nicht wissen, ob ihr Haus nächste Woche noch steht oder also das ist schon das ist die bizarre Ausgangslage, die wir haben, ja.
Ja, und deswegen finde ich das ehrlich gesagt auch so stark, dass diese neue Verfilmung von Im Westen nichts Neues ist ja bei Netflix erschienen. Gibt dazu übrigens ukrainische und russische Untertitel. Also das finde ich auch auch spannend. Die Macher haben sich gedacht, wir können diesen Film gerade nicht verkaufen ohne für die beiden Völker, die im Krieg sind, den verständlich zu machen. Und irgendwie habe ich gedacht, ich finde das großartig, dass dieser Film jetzt gerade kommt. Mhm. Und wie gesagt, für die Ukrainer ist Weihnachten dieses Jahr wahrscheinlich ein Weihnachten, wie sich das niemand irgendwie je vorgestellt oder gewünscht hat.
Ja.
Aber ich finde auch für uns, die wir wissen, da ist Krieg und das ist nicht weit weg von uns. ich würde ungern einfach Weihnachten zur Tagesordnung übergehen. Deswegen finde ich das gut, wenn wir über dieses Thema mal reden in dieser Weihnachtsfolge. Das hat, finde ich, ein bisschen Schmackes, weißt du?
Ja, absolut. Und
so, wir könnten jetzt über den x-ten Weihnachtsfilm sprechen und Weihnachtskomödie und so. Und irgendwie würde ich denken, ja, das kann man machen, aber ich habe mehr Lust, oder ich finde es interessanter sozusagen, das mit aufzunehmen, was in Europa gerade passiert.
Ja, also. Ja, absolut. Und wir steigen ein mit diesem Film Im Westen nichts Neues. Du hast es vorhin gesagt, wir reden von der Neuverfilmung, weil Im Westen nichts Neues ist einer der ersten und einer der bekanntesten Kriegsfilme überhaupt, in einer Version von 1930. Das geht zurück auf einen Roman von 1929, spielt im Ersten Weltkrieg. Also als der Film kam, da war der Erste Weltkrieg noch gar nicht so lange rum. Und da waren natürlich die Leute noch da, die sich daran erinnern konnte, die das noch selbst miterlebt haben und so. Und der Film ist sehr populär geworden, sehr bekannt geworden als ein Antikriegsfilm, als ein Statement eigentlich gegen die Schrecken des Krieges. Und der wurde jetzt neu aufgelegt, in Deutschland neu verfilmt. Und wie du gesagt hast, im September ist er in die Kinos gekommen und im Oktober, glaube ich, ist er, seit Oktober ist er auf Netflix zu sehen. Ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, und das hat auch ein bisschen damit zu tun, und da werden wir vielleicht ein bisschen auch noch drauf zu sprechen kommen. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich für solche Kriegsfilme irgendwie in einer entsprechenden Verfassung sein muss. Ja. Und ich habe den Trailer gesehen und gedacht, ja, den muss ich mir angucken. Aber ich gucke dann nicht einfach mal so abends, setze ich mich da aufs Sofa mit einem Bier und denke, ja, machen wir mal 2 Stunden Kriegsfilm. Genau. Ich habe ja auch ich habe Jahre gebraucht, bis ich Schindlers Liste geguckt habe. Ich wusste immer, das ist ein guter Film, aber ich wusste auch, der wird mir sowas von nahe gehen, dass ich wirklich Jahre gebraucht habe, bis ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt musst du dir den mal anschauen, aber das braucht mich richtig ein bisschen Mut, das zu gucken. Ganz im Gegensatz, und da reden wir ja dann vielleicht auch drüber, ganz im Gegensatz zu diesen Spaß-Kriegsfilmen oder Gewalt-Action-Filmen und so, die man sich dann mal so nebenher reinzieht und nachher schläft wie ein Baby.
Also geht mir übrigens ganz genauso. Also ich bin solche eher dramatisch orientierten Dinger. Ich muss da auch durchatmen und sagen, nee, das guckst du dir jetzt. Also ich muss mir das bewusst vornehmen. Und das ist dann eben auch nicht oder in der Regel weiß ich, okay, jetzt ist das kein Popcorn, hey, hier Action und Boom und Bang, sondern ich weiß, das wird näher gehen. Aber das will ich ja dann auch. Ja. Ne? Also ich finde, man guckt solche Filme nicht zur Unterhaltung, sondern man guckt solche Filme, um sich selbst vielleicht ein Stück weit zu bilden oder weiterzubringen. Oder von mir aus auch nur, um sich selbst zu, also um sich nicht in so einer Unterhaltungsblase zu verlieren, was man ja eben gerne macht, wenn man Filme guckt, ich ja auch und so und Serien und sowas, sondern um mal aus dieser Unterhaltungsblase auszusteigen und zu sagen, jetzt sind wir dem wahren Leben sehr nah. Und das kann, wenn es so ist, wie meinetwegen hier in so einem Kriegsfilm geschildert, dann ist das, dann hat das mit unserem Wohlstandsleben hier nichts mehr zu tun, sozusagen. Ja. Dann ist das echt die nackte, harte, brutale Seite des Lebens und so. Und ich finde, das braucht man immer mal wieder. Sonst lebt man auf seiner Insel der Glückseligen und hat kein Gespür dafür. Also das können ja Filme und Serien leisten, dass sie dir Lebenswelten nahebringen, die dir nicht im Alltag nah sind.
Ja. Und es ist halt bei Kriegsfilmen, bei realistischen Kriegsfilmen keine Flucht vor der Wirklichkeit, sondern es ist ja eigentlich eine Konfrontation mit den schrecklichsten Seiten der Wirklichkeit. Und es ist einfach ein Unterschied, ob man Herr der Ringe guckt, auch wenn da genauso Schlachten vorkommen drin und so, aber weiß ja, die Orks, die hat's nie gegeben und so, und da kann man sich auch dann richtig so amüsieren bei und kann eben wunderbar Popcorn essen und ein Familienevent draus machen.
Genau.
Und das ist jetzt bei solchen Filmen nicht der Fall. Du hast den gut gefunden, hast du gesagt, der war gelungen. Was hat dich daran überzeugt?
Ja, also der ist erstmal, ich sag's mal, ich fange mal auf der Außenschale an. Er ist technisch brillant gemacht. Also es sind wirklich sehr ganz starke Bilder. Und du bist ähnlich wie bei Schindlers Liste in den ersten 20 Minuten, weißt du, wo sie die Normandie stürmen, Saving Private Ryan meine ich, ne? Ich habe den damals im Kino gesehen und das war übrigens so ein Ding, da saß ich im Kino und diese 20 Minuten Sturm der Normandie, ich habe gedacht, wenn der ganze Film so weitergeht, dann schaffe ich das nicht. Das war so intens und so brutal. Und der Spielberg hat das, finde ich, genau auf dem Gipfel, also wo ich gesagt hatte, ich gehe jetzt raus. Da bricht er ab und erzählt den Film ruhiger weiter und so weiter. Also dieses, ne, das finde ich, aber du bist mittendrin.
Ja.
Und so ähnlich ist es hier auch. Auch in den ersten Minuten ist es sehr intens und dann geht's wieder einen Schritt zurück. Und dann wird eben diese Geschichte von diesen jungen Leuten erzählt. Das kann ich vielleicht kurz schildern, damit man so vor Augen hat, diese jungen Norddeutschen, so eine Clique von Freunden, ich glaube, die sind 17 oder 18 oder so, Gymnasialschüler, die sich alle treffen und sagen, jetzt ziehen wir in den Krieg. So, und die mit einer Begeisterung, und der Hauptdarsteller fälscht noch die Unterschrift, die er braucht von seinen Eltern, weil er nicht volljährig ist, um in den Krieg zu ziehen. Und sie werden dann von so einem Lehrer an ihrer Schule richtig aufgeheizt, der für das Vaterland und werdet ihr hier. Und du merkst, wie die sich richtig freuen. Also wir ziehen für das Vaterland in den Krieg. Mhm. Und wann werde ich meinen ersten Franzosen erledigen? So. Wirklich krass. Und du merkst aber, das sind ganz normale Jungs, so, das sind keine, die sind nicht böse oder so, das sind ganz normale Jungs, die quasi der Idee aufsitzen, sie tun etwas ganz, ganz Edles, wenn sie in den Krieg ziehen, so, und dann ziehen sie eben dahin und dann geht's ganz schnell und die Realität bricht ein und du merkst, wie verloren die sind. Die versuchen dann damit klarzukommen und dann stirbt der erste von ihnen und du merkst, wie das war doch nicht abgemachte Sache gewesen. Wir wollten doch hier heroisch und mit stolz geschwellter Brust für das Vaterland und so. Und plötzlich ist die Realität des Krieges da und das macht der Film, finde ich, also das zeigt der sehr, 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 sehr scharf, was das bedeutet, im Kugelhagel des Gegners zu stehen und sich durch den Kugelhagel durchzuarbeiten, um die Front ein bisschen weiter nach vorne zu verlegen und so. Und dann geht der Film im Grunde immer so ein bisschen vor und zurück, also nicht zeitlich, sondern so von der Intensität quasi. Und das macht er, finde ich, sehr, sehr gut, so dass du immer mal wieder Atem holen kannst und merkst, wie es dann in diesen Kriegszeiten auch normale Zeiten gibt, wo mal gescherzt wird oder wo sie irgendwie eine Gans klauen gehen und so, um was Anständiges zu essen und so und du merkst, das sind ganz normale Jungs. So, und dann geht's wieder, und dann gibt's wieder Schlachtszenen und du denkst wieder, ach du Scheiße. Und dieses Hin und Her, also aus eben normalen Menschen, die dann in diese furchtbare Situation kommen, die der Film dann eben filmisch auch sehr krass einfängt, mit krassen Bildern und da alles verschlammt und so, es ist unglaublich dirty, so.
Ja.
Und das macht er wirklich sehr, sehr gut, bis dann eben zum Schluss und ach, das will ich vielleicht gar nicht verraten, aber nee, das verrate ich nicht, wirklich bis zur letzten Minute dreht der Film dann wieder an der Schraube zu zeigen, wie sinnlos das Ganze ist. Ja. Noch als der Waffenstillstand verabredet ist, wird, also in der Viertelstunde davor wird noch gekämpft.
Ja.
Und ich verrate es nicht, ich will das, nicht alles verraten, ja. aber verstehst du, und du merkst, es ist so sinnlos und so grausam und so furchtbar. Und das fängt im Westen nichts Neues, wirklich mit ganz, ganz starken Bildern und eben starken Kontrasten und starken Hauptdarstellern wirklich famos ein. Also dieser Paul, dieser Junge, der quasi gefälscht in den Krieg zieht, weil er selbst die Unterschrift gefälscht hat, weil seine Eltern das nicht wollten, der spielt ganz fantastisch und du merkst, wie er am Anfang eben so, ja, begeistert und so, und wie er immer verlorener wird. Mhm. Also spielt der Schauspieler fantastisch.
Wow.
Also kann ich sehr empfehlen. Ich fand, es war ein echt toller Film. Der Schauspieler ist übrigens Felix Kammerer. Ich kannte ihn bis dahin noch nicht. Und wen man kennen könnte, wer mitspielt, ist
Daniel Brühl.
Daniel Brühl, genau.
Ja.
Der auch wirklich
sensationeller Schauspieler.
Sensationell spielt quasi den Deutschen am Verhandlungstisch der Franzosen, der quasi winselt um einen Waffenstillstand und versucht irgendwie diesen Krieg zu beenden. Und das spielt er auch fantastisch. Also wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Und ich finde, mehr muss man jetzt gar nicht dazu sagen. Also weil du hast andere Kriegsfilme gesehen und du weißt, was das bedeutet. Du hast das schon mal gesehen.
Quasi. Aber du würdest jetzt sagen, weil ich würde gern nachher so eine kleine Typologie der Kriegsfilme wagen, und du würdest jetzt sagen, im Westen nichts Neues, diese Neuverfilmung, das ist ein wirklicher Antikriegsfilm.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Da, du hast dann, wie gesagt, am Anfang hast du den Versuch, Heroisches darzustellen, aber du merkst ja, sobald diese Jungs am Ort des Geschehens sind, da hast du nichts Heroisches mehr. Da bricht das alles weg und die und das nackte Grauen des Krieges ist da. Und das ist ja, also ein Nicht-Antikriegsfilm ist ja einer, der sozusagen den Krieg in einer Weise schildert, wo du dann eben wirklich Popcorn dabei essen kannst und sagst, ja genau, und sie kriegen so ein Badadadadadadan, so, ne, also irgendwie in diesem heroischen Gefühl mitgerissen wirst.
Ja, und es gibt, also,
und das macht
das im macht Westen dieser Film nicht.
Nichts Neues, null. Also das ist schon sehr, sehr, ja, furchtbar.
Ja, also ich frage das auch.
Also es ist ein Antikriegsfilm, keine Frage.
Ja, also ich frage das auch, weil es ja ganz verschiedene Antikriegsfilme gegeben hat, die ausdrücklich in der Absicht gemacht wurden, abschreckend zu wirken, und die dann doch in die Kritik gekommen sind, letztlich keine wirklichen Antikriegsfilme zu sein, weil halt, also ich denke jetzt zum Beispiel an Apocalypse Now oder an Platoon, hat man auch gesagt, Platoon ist ein Antikriegsfilm, den habe ich, das ist vielleicht mein erster Kriegsfilm gewesen, den ich überhaupt geguckt habe, als Teenager, Regie Oliver Stone mit Willem Dafoe und
Charlie Sheen,
ja, genau. Also krass besetzt auch und auch sensationell gespielt. Der Film, der hat mich aber tatsächlich monatelang verfolgt, weil da sind ja ganz, ganz fürchterliche Szenen drin, also von Vergewaltigungen über Behinderte, denen der Schädel eingeschlagen wird und so, also ganz wüste Szenen, die mir wirklich jahrelang bis heute in Erinnerung sind. Und gleichzeitig hast du hier ja ein paar Protagonisten, jetzt gerade die Figur von Willem Dafoe, die halt dann irgendwie doch als Helden in Erinnerung bleiben, in einem Sinne von, die kämpfen sich dadurch die feindlichen Linien und sind so die Bastarde, die dann immer überleben noch und so. Gut, am Schluss, es endet ja tragisch und so, der Film, aber die meisten überleben ja gerade nicht und so, könnte man jetzt sagen. Aber es ist schon, also ich habe mich dann erinnert halt, ich habe ja auch als Gamer Jahre verbracht und es gab dann auch wirklich Computergames Platoon,
ja.
Und das waren reine Ballerspiele einfach. Ja. Das ja. hat sich Platoon genannt, ja. Die haben ja. quasi die haben da die Rechte gekriegt und haben dann einfach ein Ballerspiel gemacht
draus. Genau.
Und das wäre ja. ja jetzt wirklich, das ist ja dann, das wäre ja die Umkehrung der Absicht eines Antikriegsfilms.
Ja, ganz genau. Das ist dann eine reine Unterhaltung quasi und im Grunde Krieg als Schauplatz, um sich zu beweisen, um die Gegner abzuballern, um Punkte zu sammeln, ja, quasi. Ja. Ne? Und ja, das ist dann kein Antikriegs.
Ja, ja.
Also ich kann mir auch ehrlich gesagt kein Ballerspiel vorstellen, das ein Antikriegs Ballerspiel wäre. Ja, das gibt's, glaube ich, nicht.
Nee, aber du würdest jetzt da auch wahrscheinlich eben nicht auf die Idee kommen, aus dem Film Im Westen nichts Neues ein Ballerspiel zu machen. Und das ist vielleicht ein bisschen, also genau. ohne dass ich jetzt den Machern von Platoon vorwerfen möchte, dass man ein Spiel draus gemacht hat, aber es bietet sich halt doch irgendwie ein bisschen ja. an, weil es in gewisser Weise so dargestellt ist, dass man eben doch staunt und mitgerissen ist von einigen Protagonisten, die dann halt die Vietcong besonders effektiv ja. abknallen ja. und so. Also jetzt sind wir eigentlich schon, lass mich mal versuchen, diese Typologie zu vervollständigen, weil wir haben jetzt den Antikriegsfilm, ich sage jetzt mal diejenigen, die Filme, die das den Begriff wirklich verdient haben, also Filme, die man nur mit Mühe schauen kann, in denen man einfach den Schrecken des Krieges vor Augen gemalt kriegt ja. und die man ausschaltet oder fertig guckt mit dem Gebet auf den Lippen, Gott, lass mich und meine Kinder sowas niemals erleben. So, das sind echte Antikriegsfilme.
Genau.
Band of Brothers gibt's, ist eine Serie von Steven Spielberg, finde ich auch.
Habe ich nie gesehen.
Ja,
muss ich zugeben, es fehlt mir.
Grandios. Mhm. Also ja. ist echt Storytelling und so, beruht auch auf wahren Begebenheiten. Da werden sogar nach jeder Folge, sind ja 8 oder 10 Folgen, nach jeder Folge werden die Veteranen alle 80, 90 Jahre alt oder so. Mhm. Zweiter Weltkrieg ist Geschichte, da werden die Veteranen interviewt und die erzählen dann von dieser Geschichte. Also ja. die ganzen Protagonisten sind dann quasi im hohen Alter, in real life, werden die dann interviewt nach jeder Folge. Ja. Es ist unglaublich eindrücklich. Es ist aber wirklich ein Film, wo du jede Folge guckst und denkst, Gott, ist das schrecklich. Ja. Gott, ist das furchtbar. Wie entwürdigend, wie zerstörend, wie traumatisierend muss das sein, sowas zu erleben. Also das, ja. das sind Antikriegsfilme und dann gibt's ich würde sagen, so Kriegspropagandafilme, also die Filme, die eben gar nicht funktionieren als Abschreckung vor dem Krieg, sondern die ein Stück weit Kriegsverherrlichung betreiben. Genau. Und das geht natürlich bis hin zu Filmen, die, also das wurde ja im Zweiten Weltkrieg, wurden in Deutschland ja Filme gedreht, mit der einzigen Absicht quasi den Heldenmut der deutschen Soldaten möglichst zu verherrlichen und so.
Ganz genau.
Und das waren regelrechte Kriegspropagandafilme.
Ja, und ja. dieses Phänomen hast du ja eigentlich in also zu allen Kriegszeiten wurden immer Medien benutzt, um Leute für diesen Krieg zu motivieren, weil ist ja auch logisch, ne? Ich meine, du kannst ja, also ich sag mal so, ne, wenn wir jetzt an die Ukraine denken, du wirst von Russland überfallen, da kannst du keinen Antikriegsfilm gebrauchen, sondern du brauchst irgendwie Propaganda, die Leute dazu bringt, zu sagen, an die Waffen zu gehen, ja. sozusagen, ne? Also ist ja ganz logisch, dass man dann, und eben als es noch keine Filme gab, waren es dann eben Radiospiele oder keine Ahnung, Bücher und so. Ne? Also ja, die ja. Medien wurden immer schon gebraucht, um das Thema Krieg
ja.
Propagandistisch zu verarbeiten und zu fördern. Deswegen finde ich es ja so wichtig, dass es eben auch tatsächliche Antikriegsfilme gibt.
Ja, ja. Also Kriegspropaganda, das wäre ein Genre oder ein Untergenre. Man könnte natürlich da auch zum Beispiel diese, die ich zugegebenermaßen auch mit einigem Vergnügen halt schaue, aber diese zum Beispiel SWAT-Team und so, diese Serien, amerikanische irgendwie Spezialeinheiten, die dann in Afghanistan und in wo auch immer auf der ganzen Welt quasi.
Ja, oder nimm Die Hard. Ich meine, ein Einzelner gegen die Terror Gruppe und er hebelt sie aus und John McClane im Schweiße seines Angesichts ist kein Kriegsfilm, ne? Aber es ist halt Action-Kino, wo es knallt und pengt und pufft und die Bösen auch ordentlich abgeknallt werden. Also das ist ja.
Man könnte da sogar ein drittes Untergenre draus machen oder einen dritten Typ, nämlich so gewaltverherrlichende Individualgeschichten. Also weißt du, jetzt weniger im Kriegsfilme, in denen zwei Fronten gezeigt werden und so, sondern so Rambo-Style-Filme halt.
Genau.
Also einer kämpft sich durch den Dschungel und hinterlässt einfach a pile of bodies irgendwie einen Berg mit Leichen.
Genau.
Oder dann ein bisschen noch weiter weg von der Realität natürlich die Expendables zum Beispiel, wo ja Sylvester Stallone wirklich das ganze Who is Who der Actionfilmszene versammelt hat, um dann wirklich so nach altem Muster, nach altem Schrot und Korn noch so Actionfilme. Das ist ja Kriegsverherrlichung, Gewaltverherrlichung ohne Ende. Wo dann buchstäblich nach dem ersten Teil, und wir müssen da noch drüber reden, weil ich den Film halt einfach auch ganz hart gefeiert habe. Das ist, glaube ich, einer der einzigen Filme, den ich zweimal im Kino geguckt habe.
Welchen?
Ja, The Expendables 1. Und am Schluss ist es ja dann wirklich so, dass die dann irgendwie aus der Rauch- und Feuerwolke rauslaufen und hinter ihnen versinkt eigentlich die ganze Insel in Schutt und Asche. Und es ist so absurd. Aber das sind so diese Individualhelden, die da sich durchkämpfen und eben Rambo hat das vorgemacht. So, das ist auch wenn man sagen kann, Rambo 1 hat ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes.
Das ist eher ein Drama.
Das ist ein Drama, ein persönliches.
Und da ist die Gewalt eigentlich auch nicht Verherrlichung, sondern der muss sich da halt, der weiß ich nicht anders zu helfen quasi. Also das macht bei Rambo 1 irgendwie ja noch Sinn, ne?
Natürlich wird dann so in der zweiten Filmhälfte wird ja dann gezeigt, wie er da im Wald sich quasi zurecht hilft und dann die Äste zuspitzt und so und Fallen baut und so, was er da alles gelernt hat im Krieg.
Also
und
quasi da, Kevin allein zu Hause in Erwachsen.
Ja, genau. Und das ist natürlich dann schon, das fällt dann schon in die Kategorie von einem Heldenfilm, der sich jetzt da durch die Feinde kämpft. Aber die ganze Randstory oder Rahmenstory ist ja eigentlich, du merkst ja, das ist ja ein kaputter Mensch, der kommt zurück aus dem Krieg. Er will seinen Freund besuchen und dann ist der irgendwie an Krebs gestorben oder was. Und die Eltern sagen ihm, ja, den gibt's gar nicht mehr, jetzt ist sein bester Freund tot und er geht dann irgendwie zu Fuß, läuft er irgendwie dem Wegrand entlang und wird dann von einem Polizisten aufgegabelt und wirklich gepiesackt, der findet den verdächtig und dann demütigen die ihn so weit, bis quasi seine ganzen Kriegstraumata irgendwie aufgefrischt werden und er dann wieder zum Monster wird quasi.
Und zur Maschine, ne?
Ja, zur Maschine.
Zur Kriegsmaschine.
Und das ist aber der Kontext, finde ich. Ich finde, das ist eigentlich auch das geht noch als ein gesellschaftskritischer Film irgendwie durch.
Ja.
Und dass die das dann geschafft haben, mit dem Stallone im zweiten Teil und im dritten Teil einfach eine komplett hirntote Ballerorgie draus zu machen.
Das ist schon
erstaunlich.
Das ist schon erstaunlich. Ne? Die schönste Zeile ist, das schönste Zitat, ich weiß nicht, ist es Rambo 2 oder 3? Ich glaube 2, ist doch dieses was ist das für ein Licht? Rambo antwortet, ein blaues Licht. Und was tut es? Es leuchtet blau.
So, das ist, die, ist das echt jetzt? Originalton oder was?
Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es genau, aber das ist so ein Zitat aus diesem Ding, wo ich irgendwie immer irgendwie lachen muss. Also ist ja auch zum Lachen. Also.
Ja. Das ist ja klar. Also das wäre eine dritte Kategorie. Ja. Man könnte noch eine vierte auftun. Da gibt's allerdings nicht viele Filme, die da reinfallen. Aber ich finde das spannend. Es gibt ja auch diese geschichtsrevisionistischen Kriegsfilme. Also Filme, die quasi versuchen, eine Geschichte zu schreiben, wie man sie gerne gehabt hätte. Also Inglourious Basterds ist genau. Der Klassiker. Da wird quasi versucht zu schildern, wie es gewesen wäre, wenn die Juden sich kriegerisch jetzt da mit einer Spezialeinheit gegen die Nazi-Herrschaft gewehrt hätten. Und dann kommt ja sogar Hitler dann ums Leben. Genau. Und so. Also es
Quentin ist, Tarantino halt. Ne?
Ja, ja, ja. Ah ja, genau, klar. Das ist natürlich Tarantino-Film.
Aber ich würde sagen, das passt so. Also man könnte das in diesem Genre fassen oder man könnte sagen, eine Kriegsgroteske. Ne? Davon gibt's schon noch mehr, die nicht unbedingt immer revisionistisch sind, sondern die quasi, ne, was war das damals, Mesh 22 und also so Filme, die quasi einen komödiantischen Ton in das Kriegsfilm-Genre bringen, aber in der Regel, zumindest wenn sie gut sind, sind das ja nicht Schenkelklopfer, sondern Grotesken, die dann trotzdem deutlich machen, wie schlimm das ist.
Ja, ja. So,
oder keine Ahnung, ist das Leben nicht schön?
Das Leben ist, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht.
Der Roberto fällt, Benigni,
ja. Der fällt nämlich sonst, der wird jetzt da ein bisschen rausfallen, aber das ist ja auch, das ist ja eigentlich ein Ding, das gibt's gar nicht. Das ist eine Antikriegskomödie eigentlich.
Genau.
Also da kannst du teilweise sogar richtig herzhaft lachen.
Ja.
Und das Ganze spielt aber in einem fürchterlichen Kontext von wirklich von Inhaftierung, Konzentrationslager, Judenverfolgung und so. Also ganz verrückt, dass wie das gelungen ist, einen so feinen Sinn für Humor zu bewahren und eine Tragikomödie zu schreiben, nach der man einerseits lachen konnte und andererseits eben auch diesen Eindruck hat, Krieg nie wieder.
Ja, ja. Genau. Aber da gibt's schon noch ein paar, finde ich, in dem Bereich. Und das würde ich jetzt mal einfach mit sowas wie Inglourious Basterds zusammenschmeißen, auch wenn man die sicherlich nochmal aufteilen könnte.
Ja, ja. Aber okay. Also da haben wir sie eine Typologie mit irgendwie 3 bis 4 oder noch mehr Kategorien. Worüber wollen wir sprechen? Was mich beschäftigt, ist natürlich, was mache ich mit meiner Freude an diesen gewaltverherrlichenden Filmen?
Weißt du, was? Ja.
Weil
ja,
ich weiß, was du meinst. Ich muss auch echt sagen, ich schaue das wahnsinnig gerne. Auch so Rambo zum Beispiel. Jetzt vor 10 Jahren gab es eine Neuauflage und vor 1, 2 Jahren auch wieder.
Ja.
Und ich habe verspüre das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen, aber ich habe die halt schon ganz höllisch genossen auch irgendwie, weil ich die sind halt, es ist, der Plot ist völlig klar, es werden zuerst böse Wichte gezeichnet, es ist ja immer dasselbe, du siehst also das 3 Akte, 1. Akt, du siehst die Person, den Hauptcharakter, bescheiden, tugendhaft, ehrenhaft, manchmal mit Familie, liebevoller Umgang mit Frauen, Kindern, bla bla bla. So, dass allen, auch dem hinterletzten Idioten klar ist, das ist der Gute oder das sind die Guten.
Genau.
Dann 2. Akt, Drama, den Guten passiert was irgendwie, es spitzt sich zu, böse Menschen, die Bösen werden eingeführt und es wird klar, die sind absolut verabscheuenswürdig und dann Akt 3, der Gute räumt auf und die ganzen Rachegefühle, die beim Zuschauer geweckt wurden im zweiten Akt, also das wird ja dann ganz absurd auch zugespitzt, also genau. Das sind ja dann nicht überhaupt keine ambivalenten Persönlichkeiten mehr, sondern die sind nur böse, die vergewaltigen, die töten Kinder, die sind einfach, das wird so gezeigt, dass im Zuschauer ein unglaubliches, unstillbares Bedürfnis entsteht, dass die jetzt einfach, die können gar nicht langsam genug sterben, weil die so böse sind.
Genau, die sollen gerichtet werden.
Und das rechtfertigt dann natürlich die große Aufräumaktion im dritten Akt, wo dann der Held sich durch die Reihen mäht, oder? Ja, und genau. Bei Rambo ist das der sowas von primitiv und hirntot umgesetzt, dass man halt einfach zurücklehnen kann und das irgendwie, das ist ja eine Orgie dann.
Genau.
Und das dann, ich kann das halt dann schändlicherweise genießen. Das, ja. Und
da weiß ich jetzt, auch. Also geht mir ja auch so, ne? Ich mag auch diese. Auch dieses Genre, nennen wir es jetzt mal das Genre des Actionfilms. Mhm. So, das ist ja, ich mache schon noch ein, also ich merke, wenn Filme jetzt so rein kriegsverherrlichend sind, also so ja. Richtig, da kriege ich, also es gibt Filme, da kriege ich meine Mühe. Mhm. Aber mit diesem Action-Genre und ich sag mal, Rambo gehört wahrscheinlich dazu, wo du sozusagen die im Grunde in der Weise funktionieren, wie du es geschildert hast. Da geht mir auch so. Da, also ich meine, wer sieht nicht gerne geile Explosionen und sieht nicht gerne, wie verachtungswürdige Kreaturen gerichtet werden,
ja, ja,
sozusagen.
Ja. Ja, genau.
Und da kommt ja sozusagen, also ich würde also jetzt mal das darin drückt sich ja das menschliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit aus. Ne? Ob das nun ja. In einer gesunden Art und Weise ausgeführt ist, darüber müsste man da nochmal reden. Also wenn du das auf die Realität übertragen würdest. Ja. Ne? Aus dem Grund haben wir ja einen Rechtsstaat, wo Selbstjustiz verboten ist, sozusagen, wo man gesagt hat, man Blutrache ist nicht erlaubt.
Ja.
Das sollen gezügeltere Organe machen, damit das nicht in einer Blutorgie endet, ja. So ja. Wie im Kino. Also wir haben staatlicherseits quasi Vorkehrungen getroffen, um das zu bändigen.
Ja.
Aber im Kino lieben wir das dann. Dann lassen wir uns darauf ein, weil es eben, glaube ich, einem inneren Bedürfnis nach Gerechtigkeit
ja.
Entspricht.
Ja, ich finde das ist für mich ein sehr hilfreicher Gedanke, weil ich mich darin sofort wiederfinde, weil das ist ja wirklich, das ist ja, was diese Filme evozieren, zuerst eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die in mir das Bedürfnis wachruft, diese Gleichung geht nicht auf, das muss anders, das muss beglichen ja. Werden, da müssen Leute bestraft werden und so, und das kriegt man dann auch und kann dann entsprechend befriedigt den Fernseher wieder ausschalten. Da ist ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit gestillt worden. Und es gibt ja Filme, und die finde ich dann, da bin ich ja dann auch ganz einfach gestrickt, weißt du, Filme, die das dann nicht bedienen, die finde ich dann auch ganz schwierig. Also auch wenn die natürlich viel realistischer wären, weil ja in der Realität Gerechtigkeit eben gerade oft nicht obsiegt.
Ganz genau.
Zum Beispiel, ich erinnere mich gerade in meiner Jugendzeit, da kam der Film in die Kinos Natural Born Killers.
Genau.
Und das war ein Riesenskandal. Das wurde in allen Medien gehypt, weil irgendwie der Film, wurde äußerste Besorgnis geäußert. Das ist ein Film, der eben gerade nicht nach diesem Muster läuft. Da gibt's Leute, die einfach wahllos Leute umbringen. Die gehen irgendwie, die müssen tanken, der Tank ist leer, gehen an die Tankstelle, tanken, knallen den Tankwart ab, fahren weiter, schmeißen irgendjemanden von der Brücke runter, der da am Fotografieren ist oder keine Ahnung. Es ist, ich kann mich an Einzelheiten nicht erinnern.
Aber und das sind quasi die Hauptcharaktere.
Also, ja, ne, genau.
Wie heißen sie? Mallory und ich habe den Namen vergessen. Genau, also halt dieses, ich sag mal, dieses Gangsterpaar, ne?
Ja, ja, genau.
Juliette Lewis und wer ist da an,
du das noch
andere
weißt,
Hauptdarsteller?
Du bist ja schon ein.
Ja, ja, ja. Ich,
aber du kennst den Film.
Ich kenne ihn. Ich ja, mag ihn auch.
Sogar, ja.
Ich mag ihn auch, ja, ja.
Aber das finde ich dann, also ich kann das schon sehen, aber ich finde das dann verstörend, weil ja, da geht das ja nicht auf. Da
genau,
sind ja dann wirklich, da werden Leute gerichtet, die gar nichts falsch gemacht haben.
Genau.
Und,
genau,
und irgendwie, da fällt jetzt quasi diese Art von Befriedigung, fällt da völlig aus für den Zuschauer.
Ja, ja, genau. Also zumal du ja sozusagen die, ja, die Bösewichte im realen Sinne ja begleitest und ein Stück weit deren Sicht einnimmst irgendwie als Zuschauer. Und das ist dann schon verstörend. Also es ist auf jeden Fall nicht dieses typische Schwarz-Weiß-Schema, was du vorhin geschildert hast. Das ist ein anderes. Aber es gibt ja auch, keine Ahnung, es gibt ja, glaube ich, irgendwie, es gibt so einen Western, ich habe nur mal von dem erzählt bekommen, wo am Ende der Held vom Bösewicht erschossen wird. So,
wo ja, du sagst, ja, ja.
What? Ja, irgendwie, und der Bösewicht reitet dann in den Sonnenuntergang. Also genau umgedreht, wie es ja normalerweise ist.
Ja, ja,
aber gut, da kriegst du nicht diese Befriedigung, das Gute hat gesiegt, aber du kriegst ein großes Stück Realität. Und so ist es ja bei Antikriegsfilmen im Grunde
ja,
auch.
Ja, ja. Aber das erinnert mich jetzt, das ist nur eine Klammerbemerkung, das erinnert mich an einen Roman von John Grisham. Ich habe früher gerne John Grisham gelesen. Ja. Da ging es ja auch immer drum, Gerichtsprozesse, da sind wir jetzt in einem völlig anderen Genre, aber da ging es immer drum, dass Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. Irgendwann wird die Geschichte eines Anwalts
vom Thema
oder einer Anwältin
ist es gar nicht
erzählt.
So unterschiedlich.
Ja, ja, aber es, genau, also, ja, aber da wird dann, es ist halt so in diesem Genre
Gerichtssaal
und genau, so, und dann irgendwie nach vielen Kämpfen und Argumenten und was auch immer gewinnt dann irgendwie der kleine Dorfanwalt gegen das große Imperium. Und es gab einen Roman, den habe ich gelesen, und da ist einfach am Schluss gewinnt einfach dieser Konzern, der die besten Anwälte aufbieten konnte, ja, die Richter bestochen hat und alles, und das Buch endet damit, dass der Konzernleiter irgendwie mit auf seiner Yacht mit irgendwie Prostituierten und Drogen oder keine Ahnung einfach so quasi so so denkt, ja, diesen kleinen Wichsern habe ich es jetzt mal wieder gezeigt,
genau,
und es ist einfach, und die Guten, das war irgendwie, waren zwei ein Anwälte Ehepaar oder so, die haben ihr letztes Erspartes auf die hohe Kante gelegt, um diesen Gerichtsprozess anzustrengen, und die sind dann bankrott und die Ehe zerbricht und alles, und es ist einfach alles falsch,
ja,
und ich habe das Buch zugeschlagen und gedacht, das ist mein letzter Grisham, den ich gelesen habe. Ich habe den nie mehr, ja, ich habe gedacht, ja, das geht ja, das geht doch nicht.
Ja, das will man nicht lesen,
ja,
ne? Aber an sich muss man sagen, Chapeau, Herr Grisham, du hast hier jetzt mal ein bisschen Realität in die Birne von Manuel Spitz geballert.
Geschrieben.
Ja, geschrieben.
Ja.
Und die will er gar nicht haben, die Realität.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, natürlich.
Weil
nicht.
So ist es natürlich. Ja. Die Konzerne gewinnen natürlich solche Prozesse ganz oft.
Ja, ja,
also,
eben,
das ist ja
eben. Also, aber das bringt uns sozusagen, finde ich, gut an diesen Punkt, warum man dieses Genre so mag, weil die Bösen auf die Mütze kriegen. Und
ja,
man will das auch. Ich weiß, Stephen King hat irgendwann mal gesagt, ne, ich bin ja auch großer Horrorfan und großer Stephen King-Fan, und der hat in seiner Danse Macabre, glaube ich, da schreibt er über das Horror-Genre, also es ist ein Sachbuch. Und dann sagt er, Horrorgeschichten sind eigentlich zutiefst reaktionäre Geschichten, weil der Böse tut was Böses, der Gute versucht dagegen anzukommen und mit viel Anstrengung und bla 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 kriegt am Ende der Böse auf die Mütze, und das bedient genau dieses reaktionäre Gefühl, was man hat, das Böse soll gefälligst bestraft werden.
Ja.
Peng. So, und ich, dieses Bedürfnis ist halt da. Ich meine, man muss dann, das ist halt sozusagen, im Kino ist es so schön, also ich bin ja froh, dass ich diese Gelüste, die ich da habe, dass dann irgendwelche Bösen gevierteilt oder in die Luft gesprengt werden, dass ich ich sag mal, das ist so eine Kompensation, das kann ich im Kino genießen und ich weiß aber, so kann ich nicht ins Leben gehen.
Ja.
Im wahren Leben ist es schon gut, dass es einen Rechtsstaat gibt, dass auch die Bösen oder die man als Böse empfindet ein Recht auf Verteidigung haben,
ja.
Dass es versucht wird zu regeln, was angemessene Strafen sind und so weiter und so fort. Und eben, wenn man dann wieder zum Thema Krieg zurückkommt, da gibt's halt nie einen Gewinner eigentlich.
Ja.
Also bei Krieg sind am langen Ende immer alle die Verlierer. Sozusagen, weil von allen Seiten haufenweise Menschen sterben und Eltern ihre Kinder begraben müssen und Frauen ihre Männer und so weiter. Also du und das auf beiden Seiten. Also ja. So, ne, der Horror von Gewalt ist ja, wenn sie real ist, auch von der sogenannten von der Gewalt, die dich entzückt, weil der Böse sie abkriegt,
ja.
Ist ja, Gewalt ist nie die Lösung.
Ja, ja. Und das ist natürlich die ganzen Stories, die leben ja von dem, was der Theologe Walter Wink und andere den Mythos der erlösenden Gewalt genannt haben. So the Myth of Redemptive Violence. Also dieser Mythos, diese Vorstellung, dass man Gewalt anwendet, um die Dinge zu bessern, um ungerechte Zustände zu beenden und so. Und eigentlich dann ein Stück weit den Teufel mit dem Belzebub austreibt oder das Gefühl hat, man würde dauerhaft Gewalt mit Gewaltanwendung besiegen können. Und es gibt verschiedene, die da dagegen angeschrieben haben. Was ich jetzt an dem Punkt spannend finde, ist, dass man so ein bisschen eine Unterscheidung machen kann. Und vielleicht ist es auch eine Unterscheidung, die ein bisschen chronologisch verortet werden kann, nämlich, dass es Filme gibt, die diesen Mythos der erlösenden Gewalt völlig ohne Problembewusstsein vermitteln. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die frühen James Bond Filme,
ja, genau.
Da James Bond mit quasi Martini Glas in der Hand sprengt da irgendwie die Basis des Bösen weg und bringt da Leute um am laufenden Meter und am Schluss sieht man ihn irgendwie fröhlich an der Bar stehen, ein weiteres Abenteuer bestritten, Prost. So.
Genau.
Und dann gibt's aber die späteren, jetzt spätestens seit Daniel Craig oder erst seit Daniel Craig, da wird ja auch gezeigt, da wird ein Blick in die Seele dieses Menschen geworfen und wird gezeigt, dass die Gewalt und diese ganzen Konflikte, dass das ja diesen Menschen auch irgendwie kaputt macht.
Genau.
Ja?
Genau.
Und ich habe das Gefühl, das gibt's auch jetzt eben diese Rambo-Filme aus den, was sind das, 80er Jahren, glaube ich.
Ja.
Die sind ja auch noch so quasi einfach Baller, Baller, Baller. Der erste ja nicht, der erste ja gerade nicht, aber die anderen sind dann so Baller, Baller, Baller und danach gehe ich wieder nach Hause so.
Ja, genau.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel neuere Serien schaue, The Punisher, wo ich auch eine Folge zu gemacht habe bei Popcorn Culture und andere Figuren, da merkt man, oder Jack Bauer, 24.
Ja, genau.
Ja, genau. Da merkt man, die sind zwar auch natürlich absolut wirklich, also Jack Bauer ist fürchterlich gewaltverherrlichend. Also,
ja, und es ist der Inbegriff der erlösenden Gewalt.
Ja.
Ne? Jack Bauer kämpft sich durch und rettet die Welt mit brutalsten Mitteln sozusagen, aber er ist halt eine einsame Figur.
Genau.
Und immerhin, das wird gezeigt.
Also es ist natürlich weit weg von irgendwie Gewaltkritik oder so, aber es wird wenigstens gezeigt, dass Jack Bauer sich mit seinen Gewalttaten eigentlich seelisch ruiniert, ja. Dass er völlig beziehungsunfähig wird, dass ihm auch irgendwie alle wegsterben, die er liebt und so. Das ist irgendwie, aber das ist halt so ein bisschen an diese Erlöserfigur, er trägt das alles und nimmt quasi den Ruin seines Lebens und seiner Seele in Kauf,
um die Welt zu retten.
Die Welt und sein Land zu retten.
So, genau.
Ja.
Und ich finde sozusagen, dieser Das finde ich sozusagen an den modernen Antikriegsfilmen so gut, weil dieser Mythos der erlösenden Gewalt dort gezeigt wird, dass der einfach nicht stimmt. Ja. Der wird ad absurdum geführt. Also meinetwegen, wenn du jetzt denkst bei Apocalypse Now, diese unfassbare Szene, wo der Major irgendwie seine Rede hält, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, und dann kommt dieser Hubschrauber Angriff, der filmisch unfassbar gut gemacht ist, zur Musik von Wagner ist es, glaube ich, ne? Triumphale Musik, und die Hubschrauber kommen da und schmeißen ihren Napalm auf die Vietminesen ab. Unfassbar geile Bilder, quasi, mit einer wahnsinnig triumphalistischen Musik, und gleichzeitig siehst du aber, wie absurd das ist. Also das macht Coppola, finde ich, sehr, sehr gut, dass das ist nicht Propaganda. Du merkst, das ist so over the top, das mit dieser Musik und all dem Drum und Dran und diesen filmisch eingefangenen Hubschraubern, die dann da lang und ihren Napalm ausstreuen und so weiter. Und du merkst meines Erachtens sehr, sehr deutlich, das ist quasi haarscharf auf der Verherrlichungsheldenebene geschrieben, aber
ja,
das geht nicht mehr. Das geht nicht durch. Da kann keiner tatsächlich sagen, ja genau, zeig sie Vietminesen, sondern das bleibt dir im Hals stecken, und du denkst, nee, das darf man nicht. So, ne? Und das ist halt haarscharf. Und das macht es so aber diffizil, weil es großartige Bilder sind. Ja. So, und das finde ich sozusagen, das entlarvt den Mythos der erlösenden Gewalt, weil er deutlich macht, ja, was Gewalt eben hinterlässt, ne? Ein verseuchten Landstrich und verreckende Menschen, die dort am Boden liegen.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist ja dann nun mal auch, da gibt's ja keinen Bösewicht. Ne? Also das ist ja beim Kriegsfilm so, da ist das andere Land zwar der Bösewicht, aber du hast denen ja nichts Böses tun sehen. Also verstehst du, es ist anders als bei James Bond oder bei Rambo oder sonst wem, wo du dann den bösen Terroristen gezeigt kriegst und so weiter.
Ja.
Sondern das sind ganz normale Menschen, die da niedergebombt werden.
Das sind Söhne aus Familien, die rekrutiert wurden. Das sind verzweifelte Stories. Das sind Menschen mit Ängsten, mit Zukunftsplänen und weiß nicht was. Wenn das gezeigt wird, dann wird's realistisch, und dann bleibt einem aber eben auch dieser Siegesjubel irgendwo im Hals stecken, wie du sagst.
Das ist,
und dass die ganzen gewaltverherrlichenden Filme, die bauen eigentlich darauf, die Figuren möglichst einfach zu schnitzen, möglichst grob zu schnitzen, möglichst deutlich zu machen, an denen ist nichts Gutes, die haben nicht verdient zu leben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also wenn du ja sympathisierst mit den Bösewichten, wenn du Empathie zeigst, dann geht's ja auch mit diesen Gewaltorgien nicht auf. Das ist schon,
ja.
Aber es ist, das beschäftigt mich ja auch immer mal wieder. Es ist schon auch eine Frage, wie gut können Menschen Fiktion und Realität unterscheiden? Und wie da gibt's ja ewige Diskussionen drüber, gerade in den USA mit diesen ganzen Schießereien in Schulen und so weiter, wo man dann eine Zeit lang versucht hat nachzuweisen, dass das an diesen gewalttätigen Ballerspielen oder eben auch an gewalttätigen Filmen liegt. Und wie ich sehe, wurde der Nachweis nicht erbracht. Also es gibt verschiedene Thesen. Es gibt ja diese Katharsis-These, dass man sagt, Leute mit einem hohen Gewaltpotenzial schauen sich solche gewalttätigen Filme an und entladen ihr Gewaltpotenzial damit und sind dann weniger gewaltbereit in der Realität. Das wurde widerlegt, das gibt's so nicht. Es gibt auch die umgekehrte These, diese Stimulationsthese. Leute schauen sich solche Filme an.
Und dann ziehen sie los.
Und ziehen dann los.
Genau.
Das stimmt auch nicht. Es gibt dann auch die Wirkungslosigkeitsthese, die sagt, das hat einfach mit dem Leben überhaupt nichts zu tun. Das würde ich aber auch nicht sagen wollen. Ich glaube, was man nachweisen konnte, ist, dass es so, selbstverstärkende Prozesse gibt, dass quasi Menschen mit einem hohen Aggressionspotenzial sich sehr hingezogen fühlen zu solchen Filmen, auch wenn das nicht die einzigen sind, die solche Filme schauen, aber dass Menschen mit großer Gewaltbereitschaft solche Filme schauen und dadurch dann auch irgendwo Hemmungen loswerden, Gewalt anzuwenden.
So. Genau.
Aber das muss eben nicht auf diese Art
wirken.
Also jeder, der mich kennt, wird bestätigen, ich bin ein ausgesprochen friedliebender und harmoniebedürftiger Mensch und kann trotzdem unglaublich brutale Sachen schauen.
Also es stimmt nicht, dass brutale Filme Menschen dazu bringen, brutale Dinge zu tun, aber Menschen, die eine Neigung haben, Gewalt anzuwenden, werden unter Umständen durch solche Filme durchaus stimuliert.
So
kann man sagen, ne? Also es ist kein Automatismus.
Nein.
Ja, genau.
Und natürlich werden auf einer subtilen, unterschwelligen Ebene werden natürlich durch Filme und überhaupt durch alles, was unsere Sinne wahrnehmen, durch alle Medien, werden natürlich auch Werte und Haltungen und Tugenden und so irgendwo mitgeformt in uns. Das ist schon, das ist natürlich schon finde ich unbestreitbar, was natürlich die Frage aufwirft, welche Art von Filmen tut Leuten gut und welche nicht. Aber das jetzt für alle zu beantworten zu wollen. Ich bin über einen Artikel gestoßen, wo jemand sich aufgeregt hat über einen Film, den ich sehr gerne geguckt habe eigentlich, weil da so toxische Männlichkeit dargestellt wird. Und solche Filme hat dann die Autorin gefunden, sollte man verbieten, das sollte kein Mann und kein Junge mehr sehen dürfen, weil das eben toxische Männlichkeit fördert. Ja gut, die Filme, die ich da gerne gucke, das ist natürlich toxische Männlichkeit hoch 17, oder? Ja. Also das ist ja aber mir ist ja auch bewusst, dass das toxische Männlichkeit ist.
Ja, genau.
Also du
willst sagen, du kannst schon differenzieren quasi zwischen Film und Realität und dich dann eben auch damit auseinandersetzen, ne? Man kann das dann, ich sag mal, emotional feiern in irgendeiner Weise. Ja. Der Böse kriegt jetzt auf die Mütze des Brutalinski-Helden, so.
Ja.
Und dann kann man sich aber auch wieder zurücklehnen und sagen, ja, das hat jetzt hier für diesen Film gut funktioniert und ich fand das ganz toll. Aber in Wirklichkeit ist das nichts, was ich unterstützen will.
Ja.
Also so, ne? Also ich finde dann immer noch wichtig, dass man so eine Reflexion macht und sich klar wird, also gut, und dann gibt's Leute, die sagen, ja, aber warum kannst du es dann im Kino schön finden? So, und dann muss man halt zugeben und sagen, ja, weil ich halt so ein männliches Arschloch bin. Also oder weil das diese Seite von mir bespielt, die es ja wohl anscheinend gibt, sonst würde ich das ja ganz furchtbar finden. Aber nein, ich kann diesem toxischen Helden, sage ich jetzt mal, was abgewinnen. So, oder mit ihm mich freuen an der in Gänsefüßchen erlösenden Gewalt, die er verbreitet. Aber ich kann es dann wiederum reflektieren. Also wenn man sowas quasi so von vornherein ausschließen will, das hat dann immer sowas Reinheitsmäßiges, das darf nicht sein. Aber ich würde eher sagen, doch, das ist ja Teil von mir, diese Seite, die dann meinetwegen diese Autorin als toxische Männlichkeit beschreibt. Und so ein Film gibt mir die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen.
Mhm.
Also weil ich ja merke, dass mich das anspricht, auf irgendeiner Ebene spielt es eine Klaviatur in mir, die sagt yes, und dann reflektiere ich aber und sag, ja, nee, das will ich aber gar nicht.
Okay.
Die Art, wie ich leben will. Also verstehst du, ich sehe das als einen inneren Aushandlungsprozess.
Ja, ja, das finde ich, also ich finde das spannend, weil natürlich die Frage schon irgendwie aufgeworfen wird, was sagt das denn über mich aus, wenn ich solche Filme gerne schaue? Und ich kann natürlich verstehen, dass man, ich kann die Kritik natürlich verstehen, also wenn man solche Sachen schaut und sie sogar noch genießt und noch einen großen Becher Popcorn dazu isst und so, und mit dem Helden mitfiebert und so, da ist doch irgendwas schief, da ist doch irgendwas kaputt gegangen und so. Aber ich finde schon diese Fähigkeit, sich auch wieder zu distanzieren und zu differenzieren und Realität und Fiktion zu unterscheiden und so. Ich bin ja sogar theologisch sogar ein radikaler Pazifist. Ich bin ja, ich bin ja gegen jede Form der Gewaltanwendung. Ja. Also und das ist schon so ganz einfach ist es nicht zusammenzukriegen. Aber ich finde die.
Ja, aber findest du nicht, dass das einfach auch ein Stück weit deutlich macht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, dass es da eben verschiedene Manuels gibt in dir und verschiedene Jays. Und da gibt's auch einen Jay, der das ganz klasse findet, wenn da mal ordentlich aufgeräumt wird. Und ich muss einfach sagen, ja, den gibt es. Aber ich möchte nicht, dass der am Steuer sitzt. Also ich möchte nicht, dass der darüber entscheidet, keine Ahnung, wie in Deutschland Recht ausgeübt wird oder so.
Ja, genau.
Der soll die Fresse halten. Der kann von mir aus im Kino jubeln und dann soll er sich wieder auf die Rückbank setzen und sagen, okay, jetzt also im wahren Leben habe ich nichts zu melden. Also das ist, finde ich, die Differenzierungsleistung. Ich finde den Anspruch zu sagen, diesen Manuel darf es nicht geben. Und das würde man ja sagen, wenn man sagt, solche Filme müssen verboten werden. Das ist dann quasi so wie Scharia-Gesetz. Also Dinge werden einfach von vornherein, was nicht sein, also man, also...
Ja, es ist auch eine Entmündigung des Bürgers natürlich dann, wenn man das verbietet. Es gibt ja diese These, Walter Wink hat das übrigens auch gerade im Blick auf gewalttätige Filme, hat er das gesagt, dass so in drei Schritten, dass erstens, wer sich die Filme gerne anschaut, der identifiziert sich in gewalttätigen Filmen mit der guten Person. Und dann zweitens wird, das ist natürlich eine psychologische Deutung, gell? Zweitens wird die eigene Bosheit, die eigene Aggression, die eigenen Rachegefühle werden auf den Bösewicht projiziert, der eben zuerst über weite Strecken des Films zu siegen scheint. Und dann drittens gewinnt aber das Gute über das Böse und der Zuschauer gewinnt wieder die Kontrolle über seine gute Seite und konnte das eigene Böse in Schranken weisen. So, das ist die, die These in drei Schritten, die vielleicht sogar erklärt, warum man als jemand, der sich wirklich mit toxischer Männlichkeit nicht anfreunden will und der überhaupt mit Gewaltanwendung gar nichts zu tun haben will, sich doch unglaublich freuen und amüsieren kann bei solchen Filmen.
Ja, ich finde, es ist wirklich eine gute Erklärung. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also ist dann die Kritik aber sozusagen, ne, die dann ja an dem Mythos der erlösenden Gewalt und den gibt es ja nun mal auch durch die Literatur, durch die Antike, keine Ahnung, germanische Sagen, die biblischen Geschichten und so weiter. Ne? Du findest diesen Mythos, Gewalt schafft das Gute, so, also es braucht Gewalt, damit das Gute, also der Pharao muss gefälligst ersaufen, damit das Volk Gottes ins verheißene Land ziehen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Gibt es also diesen Mythos gibt es ja, der zieht sich durch die menschliche Geschichte. Und ich finde da dann wieder sozusagen, da sind wir wieder bei der Botschaft von Antikriegsfilmen, die das entlarven, also nicht nur, dass du selber dann dich differenzieren musst, sondern dass du vorgeführt kriegst, dass das so zu billig ist.
Ja.
Und dann ist natürlich eben die Frage, oder zum Beispiel, ne, ich habe jetzt, also wenn ich augenblicklich irgendwelche Actionfilme sehe, ne, und da werden so Häuser zerbombt und die fallen in Schutt und Asche zusammen, ne, voll geil, sind ja tolle Bilder und so. Und augenblicklich denke ich dann ganz oft an die Bilder aus der Ukraine, ja, wo du zerbombte Häuser siehst. Und dann bleibt mir plötzlich die cineastische Freude an dem geilen Special-Effekt, ja, bleibt mir dann im Halse stecken, weil ich denke, ja, gar nicht so weit von hier entfernt, sehen die Häuser genauso aus wie hier. Und das ist kein Special Effekt, sondern das ist nackte, furchtbare Realität.
Ja.
Ich finde sozusagen der, was wir Christen, und du hast das ja eben gesagt, du bist Pazifist, ich bin auch Pazifist, wobei ich an manchen Stellen irgendwie jetzt denke, okay, ein Volk muss sich verteidigen können, sonst geht es auch nicht auf irgendwie, aber das ist kein heroisches oder gut, du gewinnst deine Soldaten mit heroischen Ansprachen und so, das schon, aber es ist per se nichts, was zu feiern ist, sondern eine furchtbare Notwendigkeit sozusagen, ja, oder wie Bonhoeffer doch auch gesagt hat, in jedem Fall sündigst du. Weißt du, ob du den Tyrannen leben lässt oder ob du ihn versuchst umzubringen. Du sündigst in jedem Fall. Die Frage ist, was ist die kleinere Sünde oder die größere Sünde,
ja,
und so weiter. Also ganz werden wir das Thema Gewalt nur in unserem Kopf los und so. Und trotzdem finde ich es dann wichtig, sich den Gedanken eben zu machen, den dann finde ich das Christentum tatsächlich, also im Zentrum des christlichen Glaubens steht ja nun ein hingerichteter Gott, also ein Gott, dem Gewalt angetan wird, der ja sozusagen dann sein Leben als Opfer bringt für die anderen. Mhm. Und du merkst aber, ja, ich meine, das ist ein furchtbarer, grausamer Tod, und das wird in den Evangelien ja wirklich klein, seitenweise beschrieben, was da passiert sozusagen. Also und damit soll ja auch der Mythos der erlösenden Gewalt entlarvt werden.
Ja, und buchstäblich kann man sagen, gekreuzigt werden.
Genau.
Das ist schon das Bemerkenswerte an dieser Jesus-Geschichte und an diesem Zentrum des christlichen Glaubens, dass hier eben sich Gott nicht durch Überbietung der Gewalttaten Roms und der Gewalttaten der Herrschenden und Bösen quasi, nicht durch Überbietung dieser Gewalttaten durchsetzt und nicht in einer Form auf die Erde kommt, die quasi jetzt die Herrschenden gewalttätig in die Knie zwingt, sondern dass ihm Gewalt angetan wird, dass er sich nicht gewalttätig wehrt dagegen, und die Gewalt sich, könnte man sagen, sich in Jesus eigentlich totläuft und plötzlich eben dann sogar triumphiert er auf eine ganz andere Weise, aufersteht zu einem neuen Leben, aber was da triumphiert, ist eben nicht die Gegengewalt, welche die Gewalt Roms besiegen wollte, sondern es ist eine Liebe, die Menschen von innen heraus transformiert und sogar dann eben, also buchstäblich einen Siegeszug, nicht einen gewaltsamen Siegeszug im Römischen Reich angetreten hat, sondern einen Siegeszug der Botschaft der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, die dann zur Verbreitung des Christentums geführt hat. Also das ist schon, da wird etwas genau dieser Mythos wird unterlaufen.
Genau, weil eigentlich wäre, also wenn du von diesem Mythos der erlösenden Gewalt her denkst, hätte es eigentlich so kommen müssen, der Jesus wird ans Kreuz gezerrt, ausgepeitscht, was weiß ich, die Nägel werden durch seine Hände getrieben und dann hängt er da und auf dem Höhepunkt kommt eine Armee von Engeln, die kommt ihm zur Hilfe und holt ihn runter und dann steht der Jesus da und die Römer werden, keine Ahnung, ich habe das in meinem Buch ja so beschrieben, so Godzilla Jesus, mit so einem Laserstrahl aus seinem Mund so, werden die ganzen Römer niedergemäht und so. Das wäre der Mythos der erlösenden Gewalt, sozusagen auf dem Höhepunkt der Pein dreht der Held es um und die Bösen kriegen auf die Mütze.
Yeah.
Aber das Christentum hält es aus, dass der Gott dort jämmerlich stirbt und zeigt darin das Grausame einer Kreuzigung wird in die Mitte der Religion gestellt, Nicht um zu sagen, ja, Gewalt, ja, ist voll geil. Ist voll geil, wie die den Jesus da mal ans Kreuz genau, super Special Effekt, ne? Also, das ist so auch warum ich diesen Mel Gibson Film so kacke finde. Ja. Weil du irgendwie haufenweise Kunst, Blut und ist voll geil hier, wie die Special Effects und so. Also, und du siehst ja, dass es Special Effects sind. Das hat mich nicht wegen der Gewalt angewidert, sondern weil es so fantastisch filmisch war, habe ich gesagt, sorry, das ist nicht ernst zu nehmen.
Ja.
Aber die Aussage des christlichen Glaubens ist gerade, diese Gewalt ist ernst zu nehmen. Ja. Da ist ein echter Tod und der ist jämmerlich. So, und darin läuft sich dann sozusagen, oder ist die, würde ich auch sagen, ist die Idee geboren oder zumindest wirklich in die Mitte einer Religion gestellt, dass Gewalt nicht erlöst.
Ja, das ist jetzt eigentlich ein guter Brückenschlag oder ein guter Bogen zurück zu unserem Einstieg zur Weihnachtsgeschichte, genau. Frieden auf Erden. Das ist ganz offensichtlich, auch wenn das eine Zeit gedauert hat, bis die Nachfolger von Jesus das gecheckt haben und auch wenn in der Kirchengeschichte das ganz oft eben nicht begriffen wurde.
Aber ja,
das,
immer noch.
Ja, aber immer das, noch. Das ist kein Friede, der mit Gewalttat hergestellt wird, sondern es ist ein Friede, der aus dieser Kraft der Liebe und der Hingabe Gottes herausgeboren wird und das Böse überwinden.
Genau, ja. Dazu will ich nochmal kurz was sagen, weil ich finde, durch das Christentum hindurch und auch heute denken wir an den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar, denken wir an die Begründung, die ein Herrn Putin für seinen Kriegszug bringt oder ein George Bush, der dann von der Achse des Bösen sprach weiter. Und da werden immer wieder ganz, ganz viele religiöse Bilder, also auch bei Putin geht es um das heilige Russ, was wiederhergestellt werden soll. Also da spielen religiöse Ideen eine große Rolle sozusagen.
Ja.
Und ich finde sozusagen die wenn man dann eben über Kriegsfilme und Antikriegsfilme und dieses ganze Thema spricht, dann muss man sich irgendwie, und darüber haben wir jetzt ja auch gesprochen, sich klar sein, das ist nicht so, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert das überwunden haben.
Ja.
Sondern der Mythos dieser erlösenden Gewalt, wir brauchen die Gewalt, um das Böse zu überwinden, um den bösen Feind zu strafen, um die Terroristen auszumerzen und so weiter und so fort, um die Ordnung wiederherzustellen, indem wir aufs Kapitol ziehen. Man, da waren haufenweise Christen dabei, haufenweise Christen. Ja. Das steckt einfach in uns allen drinne. Deswegen ist die christliche Botschaft so notwendig, finde ich.
Ja.
Und ich will das nur, also weil wir tun so schnell heutzutage, im Mittelalter, da haben die immer noch Kriege im Namen Gottes geführt. Nein, wir führen heute noch Kriege im Namen Gottes. Nicht zu knapp. Und deswegen ist die Botschaft des Gekreuzigten, und jetzt kommen wir dann gerne auch tatsächlich zu Weihnachten, aber mir ist das wirklich wichtig, weil ich finde, weißt du, man kann über Kriegsfilme und so theoretisch reden, aber verdammt nochmal, und das sieht man eben bei Im Westen nichts Neues, da sterben Kinder, da sterben jämmerlich Menschen.
Ja.
Und Krieg ist einfach eine der furchtbarsten Dinge, die es gibt.
Ja.
Und wie kriege ich jetzt den Sprung zu Weihnachten?
Den hast du jetzt angekündigt, aber ja, nicht.
Ich merke, mir war einfach nochmal wichtig, diesen Punkt zu machen sozusagen.
Ja.
Und wenn der Engel verkündigt, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, und wir 2000 Jahre später sind wir einfach noch nicht da.
Ja.
Und gut, dann ist Weihnachten, doch, vielleicht kriege ich den Sprung so. Es gibt doch diese tatsächlich wohl passierte Geschichte, auch im Ersten Weltkrieg. Das passt ja wieder zum,
Im Westen nichts Neues.
Äh, gibt es auch diese Geschichte, dass es in einer von den Kriegsjahren, in der Weihnachtsnacht,
ja,
dass die unabgesprochen einfach aufgehört haben zu schießen und jede Seite hat so Weihnachten für sich gefeiert und dann Weihnachtslieder gesungen und plötzlich sangen die Schützengräben miteinander, die einen auf Französisch und die anderen auf Deutsch und fanden für diesen Abend im Weihnachtsfest,
yeah,
einen Moment des Friedens.
Yeah.
Der hat dann halt wirklich nur diesen Abend gehalten, aber immerhin, also ich finde, das ist so eine rührende, faszinierende Geschichte, die wohl tatsächlich passiert ist, die einem, ja, dann irgendwie wieder klar macht, ja, keine Ahnung, man, es sollte einfach möglichst überhaupt nicht zu sowas wie Krieg kommen. Also
ja, ja, und die auch deutlich macht, welche Kraft und Hoffnung doch in der Botschaft steckt, die man an Weihnachten feiert. Gell? Das, ja.
Ja, ja, genau.
Ihr Lieben, das war unsere Folge zu Kriegsfilmen. Das war jetzt super spannend und auch irgendwo für mich ganz bewegend. Ein Husarenritt durch unterschiedliche Genres und, ja, Actionfilme und so weiter. Jay, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, war super. Und hab ganz viel gelernt übrigens bei deiner Typologie und dem ganzen Kram. Das fand ich richtig stark. Ja.
Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht und hat mich auch irgendwo bewegt, jetzt nochmal so über die ganzen Gewaltgeschichten nachzudenken und meine Freude an gewissen Filmen und so weiter. Also wir wünschen euch jetzt an der Stelle einfach von Herzen eine gute Weihnachtszeit. Haltet den Frieden hoch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss zusammen.
Genau. Ciao.